Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Wasser hat keine Balken, sagt man. Aber wer einmal richtig ins Becken eingetaucht und spürt sofort, dort, wo die Oberfläche glitzert und die Welt leiser wird, passiert mehr als Sport. Dort entstehen Kraft, Klarheit und manchmal auch Heilung. Heute nehmen wir euch mit dorthin, wo Gesundheit und Bewegung aufeinandertreffen, ins Wasser. Unser heutiger Gast ist eine Frau, die dieses Element liebt. Jana Gareis, besser bekannt als Jana Nixe. Vize-Weltmeisterin, Europameisterin und mehrfach deutsche Meisterin im Masterschwimmen. Dazu arbeitet sie als TV-Redakteurin und Coach und weiß aus eigener Erfahrung, wie man Leistung, Beruf und Balance unter einen Hut bekommt. Mit Mitte 30 hat sie den Weg zurück ins Wasser gefunden und dort nicht nur Medaillen geholt, sondern auch die Erkenntnis, dass Schwimmen mehr ist. Es ist Prävention, Therapie, es baut Muskeln und mentale Stärke und es schont Gelenke und stärkt das Herz. Und es gibt uns das vielleicht Wertvollste zurück, Ruhe im Kopf. Heute sprechen wir mit ihr genau über das, wie Schwimmen den Körper gesund hält, warum Wassertraining und Medizin zugleich sein kann und wie man zwischen Alltag, Leistung und Lebensfreude die Balance behält. Und weil es um Sport, Muskulatur und Medizin geht, freue ich mich ganz besonders, dass heute Dr. Med Fritzi Meier, Sportmedizinerin, und viele von euch kennen sie auch noch aus ihrer Folge, als Moderatorin mit an meiner Seite ist. Also tauchen wir ein. Willkommen bei Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch. Heute zwischen Beckenrand und Balance mit Jana Gareis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast da zu haben, Vize-Weltmeisterin, Europameisterin Jana Gareis. Hallo.
Hallo.
Und weil wir heute ja tatsächlich noch ein Special haben, weil wir haben nämlich eine zusätzliche Moderatorin gewinnen können. Alle kennen sie bei uns als Fritzi vom Fahrrad aus der Folge, wo es vor kurzem um die Ernährung und Balance auf dem Fahrrad ging mit Fritzi. Und eigentlich ist sie ja Ärztin. Und ich sage hallo, Fritzi.
Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Also heute mit doppelter Frauenpower sozusagen.
So ist es. Ich bin heute tatsächlich in der Unterzahl.
Sehr gut. Das wird super.
Jana, kommen wir mal zu dir. Wie bist du denn ursprünglich zum Schwimmen gekommen?
Ja, also es ist so, das hören jetzt vielleicht meine Eltern nicht so gerne, aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass meine Eltern das so wollten. Ich glaube, ich hatte gar nicht so viel Lust darauf, sondern es war einfach so, meine Eltern, und da bin ich auch sehr dankbar, denen war sehr wichtig, dass ich irgendeinen Sport mache, dass ich mich bewege. Und da haben wir auch mehrere Sachen ausprobiert. Ich durfte auch Tennis spielen, ich durfte auch rhythmische Sportgymnastik machen, ich durfte auch turnen. Und die fanden irgendwie Schwimmen ganz cool, weil der Weg zum Schwimmbad war sehr nah, die Kosten damals sehr gering und das war irgendwie praktisch. Und auch meine Mutter schwimmt sehr gerne und ist im Sommer eigentlich fast jeden Tag im Freibad gewesen. Und da lag das irgendwie nahe. Und ja, dann bin ich dann irgendwie dabei geblieben. Aber es gab auch immer mal Momente, in denen ich so gesagt habe, oh, heute habe ich keinen Bock, ich will nicht. Und habe gesagt, oh, heute habe ich Ohrenschmerzen, heute habe ich Bauchschmerzen. Also es war eher so, die mussten schon noch ganz schön viel Überzeugungsarbeit leisten und tatsächlich dann erst im Erwachsenenalter war es so, dass mir das selber wirklich richtig viel Spaß gemacht hat und ich dann aus eigener Überzeugung hingegangen bin.
Ich glaube, deine Eltern haben da wirklich tolle Leistung gebracht, weil jetzt bist du ja, glaube ich, nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen.
Ich so, allerdings habe ich auch eine lange Pause gemacht. Also ich habe dann so mit Abitur aufgehört, bin schon noch ab und zu ins Becken gegangen, aber einfach nur noch privat und nicht mehr so regelmäßig, weil das einfach dann andere Interessen gab. Ich bin dann auch ins Ausland gegangen, kam dann wieder zurück und habe studiert und das kam dann erst tatsächlich nicht Mitte der 30er, sondern dann so Ende der 20er, dass ich so selber aus eigenem Interesse dann da wieder mehr Effort, wie man heute so schön sagt, reingesteckt habe.
Was hat dich denn dann wieder zurück ins Wasser gebracht?
Also es gab zwei Ereignisse. Also zum einen habe ich gemerkt, als ich im Ausland war, dass ich Schwimmen irgendwie ein bisschen vermisst habe. Dann habe ich es aber wieder aus den Augen verloren und dann habe ich angefangen zu studieren und zwar in einer Schwimmsportstadt, was ich vorher gar nicht wusste. Das war, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, nämlich in Magdeburg. Und da bin ich dann einfach nur zum Unischwimmen dann irgendwann mal gegangen, als ich mich so ein bisschen eingelebt hatte. Und da kam dann wieder dieses Gefühl, du hast irgendwas vermisst und jetzt weißt du, was es ist. Es ist das Schwimmen. Du hast einfach das Schwimmen vermisst und es geht dir richtig gut jetzt, wenn du ein, zweimal, vielleicht dreimal die Woche wieder schwimmst. Und ich dachte so, ach, ich behalte das auf so einem kleinen Niveau. Gehe nur ab und zu, aber dafür regelmäßig. Und dann irgendwann bin ich nach mehreren Studienabschlüssen nochmal in eine Berufsausbildung gegangen. Mein Chef damals war eher so, ja, also wenn du hier bei uns anfängst, kannst du aber dann mit dem Schwimmen vergessen, ne? Du bist dann hier aber wirklich jeden Tag von morgens bis spät abends und da ist nichts mehr mit Training und Wettkämpfen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt erst recht.
Jana, welche Bedeutung hat denn Schwimmen heute für dich? Ist es Sport, Ausgleich oder beides?
Naja, das Schwimmen auf dem Niveau, wie ich es betreibe, ist natürlich Sport. Aber es ist auch Ausgleich, weil das einfach mich rausholt aus dem Alltag, in dem man ja immer wieder vor Herausforderungen steht und auch Probleme hat. Und im Schwimmen, da kann man viel vergessen, also und ein bisschen abschalten. Also nicht im Sinne von, man vergisst jetzt so das Wichtigste, aber man kann gut abschalten und kann sich einfach auch auf andere Sachen konzentrieren. Und sammelt halt auch immer mal wieder Kraft, ne?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, da kriegt man tatsächlich auch mal den Kopf frei nach so einem anstrengenden Tag. Allerdings eher wahrscheinlich weniger im Leistungsbereich, weil da ja dann schon vollste Konzentration angesagt ist.
Jetzt waren wir ja schon bei der Bedeutung vom Schwimmen für dich. Da würde mich jetzt mal interessieren, was für dich denn der schönste und vielleicht auch der schwierigste Moment im Wasser bisher waren und ob das vor oder nach der Pause war.
Ja, über diese Frage kann man länger nachdenken. Spontan fällt mir da eine Sache ein, die mich, glaube ich, nie loslassen wird. Es war dann schon, also ich muss vielleicht kurz ausholen, also ich bin als Kind Wettkämpfe geschwommen, aber nur auf einem niedrigen Niveau. Ich komme ja aus Aschaffenburg, also aus Unterfranken, da wo wir gerade sind. Ich bin jetzt wieder zu meinen Wurzeln zurückgekommen. Ich bin unterfränkische Meisterin geworden, Jahrgangsmeisterin. Aber ich war nie so gut, dass ich es auf bayerische Meisterschaften geschafft hätte. Fand es immer unfair, weil die Pflichtzeiten für die hessischen Meisterschaften, was ja hier um die Ecke ist, waren immer viel leichter. Und gut, ich habe dann später erst wieder Ende 20 angefangen und habe mich dann relativ schnell, also es ist relativ leicht, wenn man regelmäßig trainiert im Mastersport, also in Altersklassen, viele kennen das ja vom Triathlon, diese Altersklassen, Pflichtzeiten zu schaffen, mit denen man auf dann deutschen Europa- oder Weltmeisterschaften schwimmen kann. Und dann habe ich mich da auch angemeldet und bin dann häufig mitgeschwommen. Und mir war aber immer klar, so Europameisterin oder Weltmeisterin, das ist gar nicht mein Ziel. Ich will da nur mitmachen. Wenn ich da Top 10 erreiche, ist das toll, ist das was ganz Tolles. Und mir geht es immer dann auch so um dieses ganze Happening und man ist in einem Land und man lernt, macht auch ein bisschen Urlaub, man reist, man sieht immer seine Community, die man ja nur an Wettkämpfen, die kommen ja aus der ganzen Welt, die man nur an Wettkämpfen immer sieht. Und ganz zufällig bei der WM, Masters WM 2023 in Japan, war Freiwasser, 3 Kilometer im Meer, war es so, ich habe mir kurz das Teilnehmerfeld angeguckt. Das Freiwasser ist immer sehr schwierig einzuschätzen. Im Becken weiß man ungefähr, die gibt die Meldezeit an, die schwimmt wahrscheinlich auch die Meldezeit. So roundabout. Im Freiwasser ist immer so schwierig einzuschätzen. Man kann zwar gucken, wie sind die letztes Jahr geschwommen, aber da kann immer viel passieren. Und da habe ich mir dann einfach, da habe ich mir lange weniger Gedanken gemacht, weil es war mir zu blöd zu gucken, wer könnte schneller, wer könnte langsamer. Ich wollte eigentlich mehr Spaß haben. Und es war so, wir sind gestartet und eine Bekannte war dabei, die kenne ich gut. Da wusste ich, sie ist deutlich schneller als ich. Die anderen, keine Ahnung, kannte ich nicht. Na, und wir sind gestartet und es war in dem Fall recht leicht, seine Konkurrenten im Freiwasser zu sehen. Normalerweise ist das schwierig, weil irgendwie alle vom gleichen Lauf die gleiche Badekappenfarbe auf hat. Aber in dem Fall war es so, nur die von deiner Altersklasse hatten die gleiche Badekappenfarbe auf. Das heißt, ich konnte sehr gut überblicken, wer ist in meiner Altersklasse und wer nicht, weil wir starten, haben ja einen Massenstart. Nicht so krass wie beim Triathlon. Wir sind schon aufgeteilt, aber meistens sind so drei Altersklassen zusammen beim Start. Und in dem Fall konnte ich sehr gut überblicken, wer ist vor mir, wer ist hinter mir. Und der schönste und schlimmste Moment war quasi, ich habe gemerkt, ich bin auf Platz 3. Ich war mir sehr sicher und ich war nicht mehr weit vom Ziel entfernt und dachte, wow, das ist ja grandios, damit habe ich nie gerechnet. Und hatte hinter mir jemanden, gar nicht meine Altersklasse, gar nicht meine Konkurrenz, ständig an meinen Füßen rumgeschwommen, hat mich tierisch genervt. Man kennt es auch beim Triathlon, das ist einfach nervig. Wenn jemand in meinem Wasserschatten schwimmt, okay, ich schwimme auch mal im Wasserschatten eines anderen, klar, das ist auch Taktik. Aber wenn dir ständig jemand die Füße berührt, das nervt tierisch. Und wenn das über mehrere Kilometer geht, also in dem Fall war das dann schon, ich meine so 800 Meter, knapper Kilometer gewesen. Das hat mich so rausgebracht, dass ich kurz vorm Ziel die vorletzte oder letzte Boje übersehen hatte. Das hat mich total rausgebracht und ich habe das dann zwar noch rechtzeitig gemerkt, ich bin dann wieder zurückgeschwommen, bin dann 300, 400 Meter mehr geschwommen. Und in dem Moment, das hat natürlich die Nummer 4 von meiner Altersklasse mitbekommen, die war so ungefähr 2-3 Körperlängen hinter mir. Also die hätte ich ja locker geschlagen, ich war deutlich vorher und ich hatte noch genug Kraft. Und die hat natürlich, so hätte ich es auch gemacht, das gecheckt, ist richtig geschwommen, den kürzeren Weg geschwommen. Und bis ich das gemerkt habe, war sie so weit vor mir, dass ich dann quasi, jetzt habe ich es quasi versemmelt und bin aber noch mal an die Rand gekommen. Also ich hatte so eine Kraft, so eine Power und das war ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wow, was kann der Körper eigentlich leisten? Und bin noch mal komplett an sie rangekommen, obwohl sie 300-400 Meter weniger geschwommen ist als ich. Und leider ist sie aber dann wirklich nur eine Sekunde vor mir ins Ziel gekommen und ist Dritte geworden und ich bin Vierte geworden. Und das hat mich natürlich so geärgert, aber gleichzeitig war es auch so ein tolles Gefühl, weil ich dachte, wow, das ist ja cool, dass ich überhaupt in diese Lage komme, auf so eine Platzierung zu schwimmen. Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet, ja. Ich wäre unter anderen Umständen total happy mit Platz 4 gewesen, aber in dem Fall war es so viel undankbarer als normalerweise, dass es für mich natürlich auch ein schlimmer Moment war und mich lange oder mir, der mich bis heute nicht wirklich loslässt. Und um das Ganze vielleicht noch positiv abzuschließen, noch ein zweiter Grund, warum es dann vielleicht positiv geworden ist, die Europameisterschaften der Masters kurze Zeit später, da hatte ich dann einfach unfassbar Glück und hatte keine Konkurrenz auf der Strecke und bin dann Meisterin geworden. Also eigentlich fast unverdient, weil einfach die Konkurrenz gefehlt hat. Und da habe ich sozusagen das dann zurückbekommen, so ein bisschen.
Ja, gleicht sich ja dann doch immer irgendwie aus im Leben. Ne? Aber spannend, dass eigentlich so der schöne und der nicht ganz so schöne Teil du in einem Rennen erlebt hast.
So nah beieinander. Aber das ist, glaube ich, beim Sport, du wirst das auch kennen, häufig.
Ja, genau. Und war auch schön, was du gesagt hast, dass du dann selber so gemerkt hast, wie du irgendwie über dich hinausgewachsen bist, dass du selber so ein bisschen überrascht warst, was du da jetzt leisten kannst. Ja, das ist natürlich eine der sehr schönen Seiten vom Sport. Dann würde ich sagen, steigen wir mal so ein bisschen ein ins Schwimmen und Gesundheit, medizinische Richtung vielleicht so ein bisschen. Also ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass Schwimmen ein sehr gesunder Sport ist, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen. Sport grundsätzlich ist ja immer gut, aber es gibt natürlich Sportarten, die gesünder sind als andere. Was ist denn für dich der größte Vorteil am Schwimmen, wo du sagst, das bringt irgendwie am meisten im Vergleich zu jetzt anderen? Du hast ja auch gesagt, du hast andere Sportarten ausprobiert. Was findest du da am besten?
Also die anderen Sportarten, dafür war ich einfach aufgrund meiner Größe gar nicht geeignet. Also fürs Turnen, da war ich einfach zu groß. Schwimmsport muss man groß sein oder ist es von Vorteil? Jetzt bin ich doch nicht so groß, aber als Kind war ich recht groß. Deswegen hat das irgendwie mit dem Schwimmsport auch gepasst, aber was ich jetzt gesund finde an dem Sport, da muss man mal ganz kurz vielleicht einen Mythos aufdecken. Grundsätzlich ist Schwimmen gesund, wie jeder Sport auch, aber auch nur bis zu einem gewissen Maße. Also natürlich ist Schwimmen auf einem Wettkampfsniveau sicherlich noch gesünder als, ich sag mal, Marathon laufen, weil es, ich sag mal, knieschonender ist, gelenkschonender ist. Aber auch beim Schwimmen ist es so, ab einem gewissen Punkt bringt es auch gesundheitliche Probleme mit sich. Also jeder Leistungssport oder Hochleistungssport, also ich betreibe keinen Hochleistungssport, ich habe ganz viel Respekt vor Profis, aber ich betreibe schon einen gewissen Leistungssport, weil ich an Wettkämpfen teilnehme. Das ist selbst im Schwimmbereich auch mit gesundheitlichen Einschränkungen, damit muss man auch rechnen. Also es ist nicht nur gesund, weil es ja, immer definitiv eine Überanstrengung des Körpers ist und du ganz häufig wirklich komplett bis an deine Grenzen gehst.
Das auf jeden Fall. Man hat also beim Schwimmen, ich glaube, weswegen allgemein so heißt, dass es gesund ist, was du ja schon gesagt hast, dass es halt gelenkschonender ist als jetzt der Marathonlauf oder Fußball oder was auch immer.
Ja, oder Formel 1 fahren ist auch gefährlicher, ne? Also wegen der Verletzungsgefahr. Genau, Skifahren ist gefährlicher, genau. Klar, ja. Als im Schwimmen, da kann man mal vom Beckenrand, vom Startblock stürzen und sich wehtun. Man kann auch gegen jemanden schwimmen, mit jemandem zusammenknallen. Auch das ist mir schon passiert. Und ich habe auch eine Bekannte, die hat in dem Fall schon mal eine Gehirnerschütterung erlitten. Aber natürlich ist der Schwimmsport jetzt nicht so verletzungsanfällig wie andere Sportarten.
Ja, aber natürlich hat man ja sicher im Schwimmsport auch halt die Überlastung, wo es dann zu Verletzungen kommen kann. Das ist ja dann wie überall halt die Dosis, die es ausmacht, ne? Ob das dann noch gesund ist oder nicht. Ist ja, beim Marathon ist ja meistens auch das Training gesünder, dass man eben sich fit hält. Während der Marathon selber, der Wettkampf, ist halt dann meistens eigentlich schon ein bisschen zu viel für den Körper, weil man da halt an seine Grenzen oder auch gerne drüber hinausgeht. Und das wird ja beim Schwimmen ganz genauso sein.
Genau, also solange man es als Ausdauersport betreibt, ist es ja sehr gesund. Das kann ich auch nur jedem raten. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Aber ab einem gewissen Leistungsniveau, das muss einem auch klar sein, ist es auch für den Körper manchmal, man ist ein gewisses Risiko mit dabei.
Ja, aber die meisten betreiben es ja nicht auf dem Level wie du. Das heißt, den Menschen, die das einfach so als Ausgleich betreiben, glaube ich, kann man da jetzt ein bisschen die Angst nehmen. Also gerade eben für Menschen, die Gelenkprobleme haben oder so, ist das natürlich dann teilweise wahrscheinlich eine bessere Alternative, als jetzt laufen zu gehen oder so, wenn man jetzt sagt, man hat eh schon ein Problem. Genau. Dann haben wir ja auch die verschiedenen Schwimmstile. Da gibt es ja auch dann welche, die ein bisschen besser oder schlechter sind für bestimmte körperliche Einschränkungen oder Beschwerden oder wie auch immer. Also jetzt zum Beispiel im Brustschwimmen sieht man ja gerne im Schwimmbad, die dann immer so den Kopf nicht unter Wasser und dann Schienen aufrecht. Oh je, yeah, ich krieg schon Nackenschmerzen vom Zuschauen. Das kennst du wahrscheinlich auch vor allem als Coach, oder?
Ja, also tatsächlich ist es so, ich höre das sehr häufig. Ich habe die und die Verletzung, ich komme aus dem und dem Sport, ich bin aus dem Boxen, ich komme vom Rennrad, ich komme vom Ski, von was auch immer. Ich gehe jetzt schwimmen, weil das ist ja so gut für meine Gelenke und viel besser für meinen Rücken. Und dann sagst du, ja, wie schwimmst du denn? Naja, ich zeig dir das mal so und so und ich denke, bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, was du machst, weil viele gerade in Deutschland Brustschwimmen als Schwimmen sehen. In englischsprachigen Ländern ist Kraulen eigentlich so der Standard. Bei uns ist es Brustschwimmen im deutschsprachigen Raum. Das ist das, was wir auch zuerst lernen. Das ist eigentlich, also gerade Brustschwimmen ist eigentlich das Schlechteste von allen vier Stilen für die Gelenke. Also zum einen ist es nicht gut für die Knie und zum anderen diese falsche Haltung des Kopfes führt ja zu extremen Problemen im Nacken und im Schulterbereich. Und wenn man also sehr gerne Brust schwimmt und das beibehalten möchte, weil man sich einfach wohler damit fühlt, als vielleicht auch die Atmung einem leichter fällt als beim Kraulen, dann aber trotzdem bitte mit einer fließenden Bewegung und Kopf unter Wasser und nicht starr über Wasser. Also wer beim Brustschwimmen quatschen kann, der macht's falsch.
Ja, das ist ein guter Hinweis für alle da draußen wahrscheinlich. Und ich meine, man weiß ja auch, dass irgendwie, also es hängt ja alles zusammen, der Körper. Das heißt, klar, offensichtlich sind irgendwie die Nacken- und Schulterbeschwerden, aber das zieht sich ja dann auch die Wirbelsäule runter. Und wie du sagst, die Knie sind ja dann eh nochmal ein extra Thema. Genau, also wahrscheinlich lohnt es sich mal zu investieren in einen guten Kraulschwimmstil zu lernen und dann lieber das zu machen oder halt zumindest einen guten Brustschwimmstil.
Oder Rückenkraul wäre auch noch eine Alternative, ja. Wem es einfach leichter fällt mit der Atmung, ist natürlich deutlich gelenkschonender und man hat auch keinen steifen Hals, also zumindest nicht, wenn man ihn richtig, den Kopf richtig ins Wasser legt.
Ja, beim Rücken hat man natürlich auch nochmal den Vorteil, dass man den Kopf auch nicht zur Seite drehen muss, wie jetzt beim Kraulschwimmen. Gell? Dafür sieht man halt nicht, wo man hinschwimmt. Muss man aufpassen, dass man nicht gegen den Beckenrand schwimmt. Aber
tatsächlich ein Schwimmbad wählen, was geleinte Bahnen hat. Das wäre dann sinnvoller, was in Deutschland schwierig ist. Also es gibt nicht so viele Schwimmbäder mit Leinen, leider.
Ja. Sonst ist ja Schwimmen, also haben wir ja schon gesagt, ein super Ausdauertraining. Also ich bin ganz früher als Kind auch sehr viel geschwommen, bin dann aber irgendwann zum Tennis und bin da hängen geblieben. Also andersrum als bei dir. Und habe gemerkt, als ich gewechselt habe, die Sportarten, ich hatte eine wahnsinnig gute Ausdauer am Anfang noch beim Tennis. Leider ging die dann verloren, weil ich dann nicht mehr geschwommen bin. Und Tennis halt einfach eine Spielsportart ist mit schnellen Antritten, wo man jetzt nicht die Grundlagenausdauer so viel trainiert, wenn man Tennis spielt. Aber ich habe das extrem gemerkt, was Schwimmen für eine gute Grundlagenausdauer bringt. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen Krafttraining, dadurch, dass man den Widerstand durchs Wasser hat, was man immer wieder wegdrücken muss. Wie siehst du das, Schwimmen als Krafttraining?
Also Schwimmen ist ja eine Kraftausdauersportart auch. Es ist nicht nur eine reine Ausdauersportart. Und ich denke, dass man durch Schwimmtraining natürlich primär, wenn man das auf einem, ich sag mal, Niveau betreibt, indem man so für sich privat schwimmen geht, dann macht man das eher auf einem Ausdauerniveau, was auch sinnvoll und gut ist. Man kann damit wenig falsch machen. Gerade wenn man im Verein trainiert mit einem festen Trainingsprogramm und dann geht man viel mehr in diese Kraft-Ausdauer-Schiene rein und vom Schwimmen kann man tatsächlich gut Muskulatur dann auch aufbauen. Und es sind halt auch fast alle Körperteile eigentlich dabei. Was man zum Beispiel gar nicht denkt, im Schwimmsport kann man sogar Bauchmuskeln bekommen. Man denkt, man benutzt ja eigentlich eher so Arme, Beine, Schultern. Aber allein deshalb, dass du deine Körpermitte benutzen musst, um oben zu bleiben, ja, also benutze auch diese Muskulatur sogar und selbst diese Muskulatur baut sich auf. Das kannst du natürlich nebenbei unterstützen, indem du nebenbei an Land Übungen machst, um deine Körpermitte zu stärken, aber auch durch den Schwimmsport auf einem gewissen Niveau kannst du einfach Muskulatur gut aufbauen. Also nicht nur Ausdauer.
Ja, sehr gut. Und noch eine Sache, wir hatten es ja eben schon mal kurz von der Atmung. Das ist ja, also ich glaube, in jedem Sport ist die Atmung wichtig, aber im Schwimmen, glaube ich, wird man halt noch mehr dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es nicht funktioniert, wenn man nicht weiß, wann man ein- und ausatmen soll, wie man das am besten macht. Hast du da irgendwie mit auch deinen Coaches irgendwie bestimmte Techniken oder irgendwas, was du mit denen besprichst, was ihnen das erleichtert? Also ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel auch sagen, okay, Kraulschwimmen geht so einigermaßen, aber ich kann nur in die eine Richtung atmen. Ich kann nur nach links oder rechts. Was natürlich dann auf Dauer auch nicht gut ist für den Nacken, wenn man in die gleiche Richtung. Hast du da irgendwelche guten Tipps?
Ja, also zum einen würde ich sagen, auf einem Ausdauerniveau ist es okay, wenn man bei einer Seite bleibt, weil man es einfach nicht so übertrieben häufig macht. Ich habe auch jahrelang nur auf einer Seite geatmet. Ich merke es, also für mich ist es tatsächlich ein Nackenproblem geworden. Deswegen switche ich jetzt um, trainiere auch die andere Seite. Das, glaube ich, ist eher auf einem höheren Niveau erst ein Problem. Aber ich habe viele Leute, die schon gar nicht, noch nicht mal auf ihrer Schokoladenseite atmen können. Also die damit schon ein Problem haben, die quasi die ganze Zeit die Luft anhalten und fix und fertig sind und dann sagen, oh, das ist ja viel anstrengender als Brustschwimmen. Dabei ist es eigentlich weniger anstrengend, wenn man es richtig, also wenn man richtig kraulen kann. Was ich mache, ist, also es gibt genug Atemübungen, die man machen kann an Land. Es gibt genug Techniken, die man machen kann. Man auch wirklich ganz bewusst ein- und ausatmend mit dem Bauch, nicht nur mit dem Brustkorb, sondern mit dem Bauch und dass man auch wirklich merkt, okay, okay, wenn ich Luft einatme, füllt sich der Bauch mit Luft. Wenn ich Luft ausatme, leert sich der Bauch mit Luft, dass einem das erstmal bewusst gemacht wird. Das habe ich im Übrigen beim Querflötenspielen gelernt, also als Kind. Das habe ich gar nicht beim Schwimmen gelernt. Aber diese Technik, die finde ich, ist super. Das bringe ich gerne auch an den Mann. Und dann muss man sich langsam reinarbeiten. Ich fange meistens mit den Kindern oder Erwachsenen an, den erstmal die richtige Atmung beim Brustschwimmen beizubringen, weil beim Brustschwimmen fühlen sich die meisten sicherer, weil sie das, also wie gesagt, im deutschsprachigen Raum ist der Brustschwimmen so die Erstschwimmart im Gegensatz zu anderen Ländern und da fühlen sie sich meistens sicherer und bringen da erstmal die richtige Atmung bei. Also wirklich über Wasser ein, unter Wasser ausatmen. Und wenn sie das können, dann ist so der Schritt zum Kraulatmen nicht mehr so groß und dann schafft man das auch. Aber auch da gibt es, also ich taste mich da mit den Menschen, denen ich das beibringe, wirklich langsam ran. Ne? Es gibt genug Übungen, die man machen kann. Erstmal mit einem Arm oder erstmal ohne Arm und nur die Atmung oder im Stehen die Atmung im Wasser. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist in dem Fall immer gut, wenn man da jemanden fragt, der ein bisschen Ahnung hat, sich ein bisschen Hilfe holt, da ist das Geld ganz gut investiert, denke ich.
Jana, du hast jetzt schon viel erlebt im Schwimmen. Hast du auch schon mal mitbekommen, dass jemand seine Beschwerden losgeworden ist im Wasser?
Also, es ist tatsächlich so, dass ich eine Schwimmschülerin hatte, die Skoliose hat und die zum Schwimmen geschickt worden ist, von ihrem Arzt, vielleicht auch von dem Physiotherapeuten, um das Problem ja so ein bisschen kleiner zu machen. Es ist tatsächlich so, dass bei dieser Krankheit, die ja nicht heilbar ist, aber man kann sie so ein bisschen stoppen, Schwimmen eine sehr gute Form der Medizin ist. Nebenwirkungsfreie Medizin sozusagen. Und man muss nur sehr aufpassen. Wir hatten es ja schon von den verschiedenen Stilarten. Es gibt 4 Stile. Brust, Kraul, Rücken und Schmetterling. Und Rücken und Kraul und auch Brust, wenn man es richtig macht, ist okay. Aber zum Beispiel Schmetterling aufgrund der ruckartigen Bewegungen und auch aufgrund dessen, dass viele falsch ausführen, weil es einfach nur körperlich sehr anstrengend. Also es ist keine komplizierte Stilart, so wie Brust. Brust ist kompliziert, aber es ist körperlich sehr anstrengend. Und das zum Beispiel ist dann ein ganz schlechter Stil für diese Krankheit beispielsweise. Blöderweise hat das Mädchen genau den Stil am liebsten gemocht. Aber da mussten wir das ein bisschen dann umändern. Aber ja, ganz grundsätzlich kann man eben zumindest, ich sag mal, Krankheitsbilder mildern durchschwimmen, wenn man es richtig macht.
Wow, also echt schön zu hören. Und ich finde es auch immer toll, dass tatsächlich das nicht nur gesagt wird, dass das für gewisse Erkrankungen halt einfach auch hilft und unterstützend ist für die Heilung, sondern dass es am Ende dann tatsächlich auch so ist. Jana, jetzt kriegst du ja mit, in der Reha-Phase, jetzt nicht im Schwimmen speziell, sondern bei normalen Menschen draußen, wenn die auf Reha kommen, dass oft auch Schwimmen ein Thema ist. Würdest du sagen, dass man das noch mehr einbinden sollte?
In die Reha-Phase?
Ja.
Ja, ich würde sogar sagen, unbedingt. Weil, ich meine, ich bin jetzt kein Profi im Reha-Sport, aber das, was ich mitbekomme, ich habe auch tatsächlich sogar, ich kenne Sportler, die auch in dem Bereich arbeiten, wird ja viel an Land gemacht. Ich denke, aufgrund der Schwerelosigkeit im Wasser ist das eigentlich eine sehr gute Alternative für viele Patienten, weil sie sich einfach ganz anders fühlen und vielleicht sogar positive Sachen mit dem Wasser verbinden. Vielleicht waren sie auch als Kinder gerne mal schwimmen. Und ich glaube, zum einen der psychische als auch der physische Aspekt, also diese beiden zusammen, würden der Heilung auf jeden Fall gut tun.
Wir haben das auch ganz oft in der Klinik, also nach Operationen und so, empfehlen wir auch häufig, es muss jetzt nicht unbedingt Schwimmen sein, kann auch irgendwie Aquajogging, irgendwas halt im Wasser, wo man halt diese Vorteile hat durchs Wasser. Sobald halt die Wunden abgeheilt sind, ist es eigentlich perfekt, um halt wieder einzusteigen, weil man natürlich durch das Wasser auch viel Last nochmal wegnehmen kann von dem operierten Gebiet sozusagen und dann schon mal wieder einsteigen kann und trotzdem sich betätigen kann.
Ja, selbst für Schwangere ist es super zu schwimmen, ne? Ja. Also weil man sich leichter fühlt etc. Also ich denke, das könnte oder sollte noch viel mehr eingebunden werden. Aber was ich für wichtig erachte, dass das Wasser warm ist. Also ich glaube, das ist nochmal ein heilender Faktor, dass man das nicht in einem kalten Becken macht, sondern es gibt ja auch so extra Sohlebecken zum Beispiel. Also leider nicht in jeder Stadt in Deutschland, das ist immer so. Aber das wäre eigentlich auch nochmal wirklich optimal, würde ich jetzt behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich auch voll bei euch. Da schließe ich mich eurem Gespräch gleich mit an. Ich finde, das würde es auch toll finden, wenn die Wassertemperatur auf einem vernünftigen Maß ist, weil mich kriegen keine 10 Pferde zum Beispiel in kaltes Wasser.
Ja gut, also ich meine, wenn man schnell trainiert, dann darf es nicht zu heiß sein. Ja? Aber gerade für solche Sachen, Reha-Sport, da muss es wirklich warm sein.
Definitiv. Jetzt waren wir ja vorher oder haben wir vorher schon mal darüber gesprochen, was das Wasser bei dir so auslösen kann, was den Kopf betreffend ist. Was macht das mit dir mental aus, oder was macht das für dich mental aus, wenn du beim Schwimmen bist?
Was das mit meinem Kopf macht?
Ja.
Also es befreit meinen Kopf, wenn ich schwimme. Also es ist meistens so, so Alltagssorgen, also bringe ich natürlich erstmal so mit und denke dann oder kaue noch kurz drauf rum, aber irgendwann konzentriere ich mich dann relativ schnell auf mein Programm und habe auch immer das Gefühl, also wenn ich dann doch auf diesen Punkt dann komme, naja gut, jetzt komm, jetzt machst du dir doch dein eigenes Programm und überwindest dich, dass ich dann wirklich dann nur noch daran denke und dann einfach die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, im Wasser umzusetzen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, gestern bin ich geschwommen, 10x200, 3 Minuten 15 und dann denkst du wirklich nur noch da dran, dass du bist dann so fokussiert, wie viel Bahn habe ich noch, wie viel Meter muss ich noch, wie viele Sekunden habe ich Pause, lohnt es sich, die Brille abzusetzen, kann ich noch was trinken, dass du dann wirklich alle anderen Sorgen, mit denen du so ins Becken gekommen bist, wirklich, die sind dann einfach weg für den Moment. Und ich finde, das ist schon sehr befreiend. Und vor allem, es ist nicht eine Verdrängung, sondern es ist ja eher so, dass du dann danach viel frischer bist, nochmal dich dann mit deinen ursprünglichen Problemen oder Alltagssorgen auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch eher eine Lösung findest.
Hilft dir das auch bei deinem Job? Weil dein Job in der Medienwelt ist ja schon sehr stressig und auch mit viel Anspannung versehen. Hilft dir das dann, wenn du sagst, zack, ich freue mich jetzt einfach nur noch ins Becken reinzuspringen und ein paar Bahnen zu schwimmen?
Ja, also es ist vor allem so, dass ich weiß, wenn ich habe zum Beispiel abends Training, ich hatte einen langen Tag im Schnitt oder ich war auf Dreh und weiß, ich habe noch nachzuarbeiten. Dann ist es so, ja, wieso gehst du denn jetzt ins Wasser? Du musst dich doch noch an den Schreibtisch setzen. Dann sage ich aber ja, dadurch, dass ich jetzt noch mal kurz den Kopf frei kriege und das mache, was ich brauche, nämlich die Bewegung, dass ich mich dann danach viel besser noch mal konzentrieren kann überhaupt und mich noch mal, sonst würde ich mich an den Schreibtisch setzen und es würde mindestens genauso lang dauern oder vielleicht länger und es würde nicht viel bei rumkommen, aber so kann ich mich noch mal sehr gut dann auch einfach konzentrieren und viel effektiver arbeiten.
Ja, also ich bin jetzt mehr zu Fuß und auf dem Fahrrad unterwegs, aber grundsätzlich weiß man ja, dass Bewegung gut ist für die Stimmung, gut ist, um Stress abzubauen und so weiter. Also hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal auch schon, Sport kann natürlich auch ein Stressfaktor werden. Da muss man natürlich aufpassen, aber grundsätzlich ist es natürlich super, um Stress abzubauen. Ich finde, beim Schwimmen ist auch nochmal irgendwie so eine besondere Komponente, dass man so mehr bei sich ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jana. Dadurch, dass man so auf seiner Bahn ist, mit dem Kopf viel unter Wasser, zwischendrin auch oben und zum Atmen, viel unter Wasser, ist es ruhig und man zieht da einfach so seine Bahn. Und wie du ja schon gesagt hast, du musst dich auf so viele andere Sachen konzentrieren. Wie lange Pause habe ich jetzt? Wie lange schlage ich jetzt?
Ja,
so
und
viele,
wer schwimmt in mich rein?
Genau, das auch. Dass man da irgendwie, finde ich, noch ein bisschen mehr runterkommt als jetzt so beim Laufen und Radfahren. Was ich total schön finde, ist, dass man halt immer was zu gucken hat und so, dass so mehr Ablenkung drumherum ist. Und beim Schwimmen ist man, glaube ich, noch fokussierter irgendwie da im Becken drin, weil außer sich auf das, was man zu tun hat, zu konzentrieren, bleibt ja nicht so viel.
Ja, man wird weniger abgelenkt.
Genau. Ne? Ja. Es gibt ja auch, also ich weiß nicht, ob du das machst, es gibt ja so Kopfhörer auch, mit denen du unter Wasser dann irgendwie was anhören kannst. Ich habe das noch nie gemacht. Machst du das?
Sehe ich immer häufiger und ich durfte auch mal sowas ausprobieren für so ein Startup. Aber dadurch, dass ich ja nicht mehr, früher habe ich das tatsächlich gemacht, irgendwie stupide 3 Kilometer am Stück geschwommen, das mache ich nicht mehr. Ich versuche mir wirklich, also entweder trainiere ich sowieso im Verein mit einem Plan, schwimmen wir alle das Gleiche. Oder ich trainiere alleine und auch dann mache ich zumindest, also vielleicht nicht vorher, aber spätestens dann eben Wasser mir im Kopf und planen, was will ich heute schwimmen, wozu bin ich heute in der Lage. Und dann würde mich das, glaube ich, eher stören, weil ich ja gar nicht mehr diese stupiden langen Einheiten habe. Ich glaube, vielleicht fürs Freiwasser könnte ich mir das noch vorstellen, dass ich sage, okay, heute ist wirklich mein Plan, einmal komplett quer durch den See zu schwimmen und es sind dann vielleicht 3 oder 5 Kilometer. Ich glaube, dann wäre es cool, wenn man Musik hören könnte, weil man ja dann auch nicht sowas einbaut wie Intervalle oder so. Ja, aber ich glaube, sobald man sich so ein bisschen konzentrieren muss auf den Plan oder auch muss ich jetzt hier gucken, wer könnte in mich reinschwimmen, wann muss ich wie überholen, da wird mich dann, glaube ich, die Musik eher stören. Aber ich denke, im Freiwasser wäre das eine coole Alternative.
Ja, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe es auch noch nicht probiert, aber vielleicht gibt es ja ein paar Hörer, die sich da schon auskennen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Da bist du ja auch, kennst du dich ja gut aus. Mit dem Wiedereinstieg nach einer längeren Pause. Jetzt bei dir war die Pause ja relativ freiwillig, hattest du ja gesagt, mit Studium und so. Aber es gibt ja auch Pausen, weil man verletzt war oder wie auch immer. Also hast du da irgendwie Tipps oder was sagst du Menschen, die dann vielleicht auch Angst davor haben, weil sie sagen, ich habe bestimmt so abgebaut und jetzt fange ich wieder bei Null an und weiß ich gar nicht, ob ich das will und so.
Ja, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich hatte auch schon häufiger Verletzungen, die ich mir nicht beim Schwimmsport zugezogen habe, aber die natürlich mein Training beeinflusst haben, weil ich einfach auch wochenlang nicht wirklich trainieren konnte. Es ist so, also das Schlimmste eigentlich, also das, was einem häufig geraten wird, ist ja Ruhe, Pause, hochlegen, nichts tun. Und ich persönlich denke, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Es bringt dir weder mental noch körperlich irgendetwas, diese Pausen zu vollziehen, solange du dich irgendwie frei bewegen kannst. Klar, wenn du im Krankenhaus liegst, ist das was anderes. Aber ich glaube, solange du irgendwie laufen kannst, kannst du auch in ein Schwimmbad gehen. Weil, wie gesagt, das hatten wir heute ja schon, Schwerelosigkeit und so. Ich würde also das eher als Rehabilitierungsmaßnahme sehen und sofort gehen, dass man erst gar nicht in diese Pausensituation kommt. Und ich denke, dass es für die Heilung, also weil die Psyche spielt eine große Rolle, besser ist, wenn man gleich wieder versucht, also man muss vielleicht nicht in sein, wenn das Knie kaputt ist und man vielleicht Läufer ist, dann vielleicht nicht gleich laufen, aber Schwimmen wäre eine Alternative. Und dann, dass man gar nicht erst in diese Pause überhaupt kommt. Und ich denke immer, wenn die Muskeln und die Sehnen und Gelenke, wenn die nicht benutzt werden, dann gehen die kaputt. Die müssen eigentlich benutzt werden. Sonst bilden die sich zurück. Und deshalb würde ich eigentlich raten, ich bin kein Mediziner, aber ich widerspreche hier tatsächlich Medizinern, gleich wieder reinzugehen. Und dann kommt man auch erst gar nicht in dieses Loch. Und die zu lange weg waren, die können, also die nicht aus dem Schwimmsport sind, die können Schwimmen gleich als Alternative nehmen zu dem, was sie nicht machen können, wenn sie nicht aufs Rad können oder was auch immer. Und wenn sie gar nichts gemacht haben, dann kann man es ja eigentlich auch gar nicht mehr abwarten, wieder was zu machen. Also ich glaube, man merkt gleich nach der ersten oder zweiten Einheit, oh, mein Körper macht wieder was, das ist ja eigentlich was Schönes, was Befreiendes. Also es ist eigentlich gar nichts, wovor man Angst haben sollte. Man muss sich halt nur einmal kurz trauen. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, für viele eine Überwindung. Grundsätzlich sehe ich das auch so. Ich meine, das kommt natürlich immer darauf an, was jetzt die Verletzung genau ist und so. Es gibt natürlich auch einfach Sachen, wo man wirklich mal Ruhe geben muss. Aber auch da ist es ja selten so, dass der ganze Körper Ruhe geben muss, sondern dann gibt es vielleicht auch irgendwie andere Bereiche des Körpers, die man betätigen kann. Und wenn man halt so ein bisschen drin bleibt und dran bleibt, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, als wenn man komplett raus war und dann wieder einsteigen will. Aber wie du auch gesagt hast, selbst wenn man eine Pause hatte und dann wieder einsteigt, merkt man ja schon relativ schnell, finde ich, wieder die Fortschritte. Also ich meine, jetzt auf deinem Niveau, du musst ja unglaublich hart arbeiten, um dich noch zu verbessern. Während wenn du nach einer Pause einsteigst, merkst du ja meistens schon nach dem zweiten, dritten Mal so, oh, es geht jetzt ein bisschen besser. Und das sind ja dann schon wieder so Punkte, wo man dann, glaube ich, auch die Motivation schnell wiederkriegt, dass man sagt, das macht Spaß.
Ja, ich kenne auch einige, die zum Beispiel nach einer Chemo wieder zurückgekehrt sind. Die auch, also mehrere, wirklich mehrere tatsächlich, die auch sagten, boah, das erste Mal war so furchtbar, aber ich weiß ganz genau, nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Mal wird es schon krasser Unterschied sein. Und so war es dann auch in jedem Fall. Und es ist dann halt auch so eine gewisse kontinuierlich, boah, das muss ich nochmal machen, es ist dann aber auch so eine gewisse, gewisses Dran. Und jemand, der mal Sportler war oder Sportler ist, der schafft das auch. Also der weiß auch, dass das wert ist. Und die, von denen ich jetzt spreche, sind mehrere Menschen. Nach einem halben Jahr, nach der Chemo, waren die schon fast wieder auf einem Niveau, wo sie vorher waren, einfach weil sie das gemerkt haben, dass es kontinuierlich wieder aufgeht, und das motiviert ja extrem.
Ja.
Definitiv, da können wir auch nochmal auf die Folge von Markus Hirschspiel zurückgehen, der auch sagt, man soll relativ früh wieder einsteigen in die Reha-Phase, mit dem Bereich, der halt nicht betroffen ist, da trainieren, um einfach auch im Tonus drin zu bleiben, weil man es anscheinend vor allem im Leistungssport sehr, sehr schnell merkt, dass der Abbau sonst zu groß ist und der Wiedereinstieg dann einfach zu schwer. Ja, dann wir gehen jetzt mal in den Block Leistung und Titel. Und man könnte ja bei dir sagen, dein Wohnzimmer müsste ja gefüllt sein mit tausenden Pokalen. Du bist Vize-Weltmeisterin, Europameisterin und mehrfache deutsche Meisterin. Was bedeuten die Titel da für dich?
Ja, also muss ich viel nochmal vorher erklären. Pokale gibt es ganz, ganz, ganz selten im Schwimmsport. Höchstens mal Mannschaftspokale oder auch im Freiwasser gibt es häufiger mal einen Pokal. Aber auf einer Standardmeisterschaft gibt es leider gar keine Pokale. Wir sind nicht so wie die Fußballer. Medaillen, ja, gibt es häufiger. Es ist aber so, die Medaillen an sich, das ist toll und das ist cool und ich weiß das wertzuschätzen, genauso wie die Platzierungen, aber das ist nicht alles. Also zum einen, die Titel auch, die ich habe, habe ich auch in Staffeln gewonnen. Also die habe ich nicht im Einzelnen gewonnen, sondern in Staffeln. Das heißt, da sind auch noch andere Menschen mit dabei gewesen, die diese Leistung überhaupt erst zustande gebracht haben. Das heißt also, wir haben als Team agiert. Und ich finde, eigentlich ist so eine Veranstaltung wie eine Meisterschaft oder jeder andere Schwimmwettbewerb etwas auch fürs Team oder fürs Zusammenkommen. Und das finde ich eigentlich viel schöner oder viel spannender, wenn man dann auch als Team was gewinnt, in der Staffel was gewinnt und auch einfach so für einen Austausch als jetzt nur die Medaille. Also ich weiß, meine Medaillen zu schätzen. Es gibt auch Menschen, die schmeißen ihre Medaillen weg. Das würde ich nie tun. Aber weil ich das schon weiß, auch was für organisatorischer Aufwand auch dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur meine Leistung, sondern auch derjenigen, die die Meisterschaft austragen. Ja? Was da, wie viel Ehrenamt. Das ist ja alles Ehrenamt. Das darf man nicht vergessen. Die Menschen werden dafür nicht bezahlt. Die machen das alles in ihrer Freizeit. Organisieren Wettbewerbe, Meisterschaften etc. Deshalb weiß ich das schon sehr zu schätzen. Aber das ist eben nicht alles. Der Titel, die Medaille, das ist nicht alles. Ja, das ist cool. Ich hänge die auch auf. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich mache das wegen dem Event, weil nach jedem Wettkampf oder nach vielen Wettkämpfen kommt man nach Hause und sagt so, oh, heute hatte ich einfach einen schönen Tag. Auch wenn ich vielleicht gar nicht die gewünschte Leistung erbracht habe, aber ich hatte irgendwie trotzdem einen schönen Tag. Was mich auch noch ein bisschen antreibt, ist, das kann man ja beim Schwimmsport, ist es ja viel, viel möglicher als in anderen Sportarten. Also ich sehe ja meine Leistung kann ich ja sehr gut einordnen, weil das Becken ist ja immer gleich lang. Und das heißt, ich kann, also die Strecke ist gleich lang. Und deswegen kann ich ja sehr gut meine Ergebnisse auch miteinander vergleichen. Also im Freiwasser kann ich es nicht, aber im Becken kann ich es ja sehr gut. Das heißt also, für mich ist es auch schön, wenn ich meine eigene Leistung nochmal verbessern kann und sage, hey, cool, mein Training zahlt sich irgendwie aus. Ich bin ein paar Hundertstel schneller. Oder vielleicht sogar eine Sekunde schneller. Das ist auch nochmal ein Antrieb, den ich habe. Aber es ist nicht allein der Titel oder die Medaille. Und man muss auch noch dazu sagen, also ich meine, ich habe viele Medaillen. Ich habe, meine Mutter hat sie letzte Woche für mich gezählt. 220. Aber es gibt andere Menschen, die haben viel mehr. Also die haben noch viel mehr Leistung erbracht als ich. die haben viel mehr gewonnen, die haben viel mehr Titel geholt. Und deswegen, also man muss das jetzt auch nicht so darstellen, als oh, ich habe jetzt hier so viele Medaillen. Ja klar, und ich stelle die auch zur Show, weil ich finde es auch geil, dass ich die habe, aber es ist halt einfach auch nicht das Wichtigste.
Es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist tatsächlich ein Zeichen dafür, was du schon erreicht und geleistet hast. Und ich finde es toll, dass du das auch mit ansprichst, dass da immer ein Team auch dahinter steckt. Und auch die das Team hinterm Team steht. Das macht dich auch wieder ganz, ganz besonders. Man sieht das auch auf deinen Instagram und Posts, die du da machst, dass du auch immer die anderen Leute mit einbeziehst, dass du auch mal relativ viel Einblick hinter das Ganze gibst. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
Ja, da würde ich gleich mal was dazu sagen. Manchmal bin ich auch so ein bisschen konfrontiert mit, das wird alles so zur Show. Ich stelle es so zur Show und ich gebe so an und ja, und die schon wieder und sie beschreibt es auch immer so, als ob sie alles kann und das so toll wäre. Ich persönlich, also meine Motivation dahinter ist eigentlich, ich will den Leuten zeigen, wie cool der Schwimmsport ist. Also es gibt so viele Sportarten, die im öffentlichen Raum fast gar nicht stattfinden. Und da hat Schwimmsport sogar noch einigermaßen gut. Es gibt es ab und zu mal im Fernsehen, es wird mal darüber berichtet. Ja, da gibt es andere Sportarten, denen geht es noch schlechter. Und die sind auch spannend. Aber ich finde, dadurch, dass ja Schwimmen was ist, was eigentlich jeder können sollte, weil wenn du es nicht kannst, ist es einfach lebensbedrohlich in manchen Situationen, sollte gerade dieser Sport eine viel größere Rolle spielen in den Medien, in der Öffentlichkeit. Und ich sehe mich auch so ein bisschen, weil ich komme vom Fernsehen, also ich weiß so ein bisschen, wie man sich präsentiert, ne, wie man mal ein Foto macht oder wie man mal was schneidet, sehe ich mich auch so da ein bisschen als Botschafterin, weil das ist ein cooler Sport. Es gibt so viele verschiedene Wettbewerbe. Also alleine auf einer Meisterschaft finden 3 Tage Wettbewerbe statt, ja, weil es so viele verschiedene Disziplinen gibt. Und es ist eben nicht nur Kachelzählen, sondern da steckt so viel Leidenschaft dahinter. Da sind Menschen am Beckenrand, die feuern jemanden an. Ja. Da stoppt noch jemand zusätzlich die Zeit und schreibt sie sich auf. Da ist so viel dahinter. Da sind auch so, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, so viele Menschen im Ehrenamt, die dahinter stecken, die ihre Wochenenden da verbringen in der Schwimmhalle, die Kampfrichter machen, die Zeitnehmer machen, die Schiedsrichter machen, Menschen, die dafür sorgen, dass die Halle zur Verfügung steht. Die müssen sich Schwimmhallen oder auch Freibäder oder Hallenbäder müssen sich ja rechtfertigen. Oh mein Gott, dieses Wochenende ist für die Öffentlichkeit geschlossen, weil da ein Wettkampf stattfindet. Kommen dann Besucher, es ist ein Wettkampf, ich wollte jetzt hier schwimmen. Und dabei steht schon lange auf der Homepage so. Und das sind also Menschen, die sich da gegen Widerstände auch manchmal durchsetzen. Und da steckt so wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Also na klar, wir Sportler, wir haben Arbeit, wir müssen trainieren. Aber wer stellt denn das überhaupt zur Verfügung? Da braucht es erstmal einen Verein, da braucht es eine Stadt. Und vor allem, wir also finanziell geht es uns nicht gut. Wir haben keine großen Sponsoren dahinter. Wir haben auch nicht immer den Rückhalt bei den Politikern. Und trotzdem kriegen wir das immer irgendwie, stellen wir das auf die Beine, dass wenig Meisterschaften ausfallen müssen. Und ich finde, ganz ehrlich, das muss man auch einfach mal erzählen. Und wenn ich so eine Plattform habe, wenn ich so eine Möglichkeit habe, na klar sage ich, heute geil, ich habe heute eine Medaille gewonnen, weil ich bin natürlich stolz auf meine Leistung. Das sollte ich auch sein, das sollte jeder sein. Aber mir geht es auch darum, quasi zu zeigen, ja, was ist denn da alles noch dabei? So, woher habe ich denn eigentlich diese Leidenschaft überhaupt? Und möchte ich einfach auch meine Plattform, die ich habe, benutzen und sagen, guckt mal, ich mache fast nur noch Schwimmcontent. Klar, ich mache auch ein bisschen Reisecontent, aber ich mache fast nur noch Schwimmcontent. Einfach auch um zu zeigen, so sieht's aus und andere Leute auch zu motivieren. Gestern schrieb mir jemand, hey, du hast deinen Trainingsplan gepostet, ich schwimme den morgen nach. Und dann denke ich doch, ist doch geil, oder nicht? Also, ja, da hat man doch schon was erreicht.
Ja, das sind doch, glaube ich, auch cool, die schönen Momente, wenn man merkt, dass man die Leute mitreißen kann von außen und das tatsächlich auch die Wirkung zeigt. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen, ja, sind ja schon länger da im Kontakt, darauf geachtet, wie wenig eigentlich tatsächlich über den Schwimmsport gebracht wird. Also zwar gerade mal kurz Singapur, das lief genau einen Abend, eine Minute 30, glaube ich, war der Beitrag darüber. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig. Da wird über andere Sportarten deutlich mehr und vielleicht auch zu viel berichtet. Jana, jetzt hast du ja schon einige Wettkämpfe hinter dir. Gab es denn so einen ganz besonderen Wettkampf, wo du sagst, an den erinnere ich mich wahnsinnig gern zurück oder der war besonders?
Also ich kann mich eigentlich an sehr viele Wettkämpfe zurückerinnern, vor allem, weil sich ja auch viele jähren. Also weil viele ja jedes Jahr stattfinden und man dann jedes Jahr auch wieder teilnimmt und sich erinnert, ah, letztes Jahr war doch schön, lass doch dieses Jahr wieder machen. Deswegen kann ich mich tatsächlich an sehr viele erinnern. Klar sind einzelne internationale Meisterschaften nochmal was Besonderes, aber nicht nur, weil man halt auf internationalem Niveau schwimmt, sondern auch einfach, weil zumindest ich immer noch eine Reise anschließe und das immer noch nutze für mein zweites Hobby, das Reisen. Und deswegen, also gerade wenn es eben im Ausland ist oder in einem Land, in dem man noch nicht war, und deswegen erinnere ich mich natürlich nochmal anders an internationale Wettkämpfe als an nationale. Aber es gibt, klar kann man sagen, ja, das war, also das ist was ganz Besonderes, als wir in der Staffel zwei Medaillen geholt haben in Japan als Team. Klar, das wird wahrscheinlich immer herausstechen, Japan einfach auch. Zum einen, weil meine verpasste eigene Bronzemedaille und dafür aber dann auch nochmal die Belohnung in der Staffel, eine Silber und eine Bronze zu gewinnen. Deswegen würde ich wahrscheinlich Japan sagen, Masters wären wir in Japan, aber das soll nicht die anderen nicht kleinreden, die anderen Wettkämpfer, an denen ich teilgenommen
habe. Auf jeden Fall, auch da wieder merkt man, dass du da wirklich trotzdem immer dran bist, jeden Wettkampf als was ganz Besonderes zu sehen.
Ja, ich gebe mir auch bei jedem Wettkampf Mühe. Also hatten wir jetzt auch die Situation am Samstag, ja, warum hast du denn deinen Carbon- oder Fastgen oder deinen Rennanzug an? Der Wettkampf ist doch gar nicht wichtig, sage ich ja. Das ist richtig, aber es gibt mir halt ein gewisses Wettkampfgefühl. Ich kann meine Zeiten besser miteinander vergleichen, wenn ich die gleiche Ausstattung trage. Und ich gebe mir bei jedem Wettkampf Mühe. Also ich springe da nicht irgendwie mit dem Bikini ins Wasser und sage, ach, ist doch eh egal, was ich hier werde. Sondern, also das kann man machen und ich will das überhaupt nicht verurteilen. Ich finde es auch lustig und ich habe auch gewissen Respekt davor, wenn man das dann macht. Da man ja dann automatisch schlechter langsamer schwimmt, wenn man ein anderes Equipment trägt. Aber ich für mich zolle jedem Wettkampf Respekt.
Wow, echt toll.
Ja, ich finde, das zeigt auch nochmal, was du ja schon gesagt hast, eben wie viel da dahinter steckt. Das ist ja auch irgendwie der Respekt für die Veranstalter sozusagen. Also nur weil es jetzt keine Weltmeisterschaft ist, ist ja häufig für kleinere Veranstaltungen sogar noch viel schwieriger, dann irgendwie durchzusetzen, dass das Schwimmbad jetzt gesperrt wird für die Öffentlichkeit und sowas. Für eine WM haben vielleicht noch mehr Leute Verständnis.
Oder da wird extra auch ein Becken aufgebaut, weil oft, man muss ja dazu sagen, wir Masters schwimmen sehr, nicht immer, aber sehr häufig nach den Profi-Wettkämpfen. Mhm. Das heißt, die Location steht ja quasi schon so bereit. Ja, ja. Und oft das Becken auch extra dafür aufgebaut.
Ja, und dann finde ich es aber eben umso schöner, dass du sagst, auch irgendwie kleinere Veranstaltungen, da gibst du dir genauso Mühe wie bei den Großen, wo du jetzt international unterwegs bist. Ist, wie gesagt, auch für die Veranstalter, glaube ich, einfach ein schönes Zeichen, dass das für dich jetzt nicht so ja, was ist, was du einfach nicht so ernst nimmst oder so.
Ja, also ich denke, das ist gerade wichtig, ne? Respekt, ja, zu den Menschen zu haben.
Du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass ihr, also die Veranstalter haben ihren Teil der Arbeit und ihr als Athleten halt das Training. Das ist ja nochmal was anderes, ob man jetzt ausschließlich Sportler oder Sportlerin ist und das seinen Beruf nennen kann oder eben wie du auch noch einen Job außerhalb des Wassers hat. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Also da fragen mich auch immer wieder die Menschen, wie sie neben dem Vollzeitjob jetzt noch so viel Sport machen sollen. Wie machst du das?
Ja, also ich sehe das eher als Vorteil, weil ich kann mich dann einfach besser konzentrieren, wenn ich an dem Tag Sport gemacht habe oder an dem Vortag Sport gemacht habe. Was jetzt aber auch nicht so zwanghaft rüberkommen soll. Also ich habe auch freie Tage, ne, in denen ich wirklich meinem Körper auch Ruhe gebe. Aber ich finde so ein festes, eine feste Anzahl an Trainingseinheiten in der Woche helfen mir auch, mich besser zu konzentrieren. Klar, es ist ein Zeitfaktor. Es gibt auch Sportarten, die brauchen vielleicht also weniger Zeit. Also ich denke, wenn man vielleicht, also ich bin wirklich niemand, der gerne joggen geht, aber es gibt Leute, die gehen gerne joggen. Und das ist zum Beispiel ein Sport, ich finde, dafür kann man eigentlich immer Zeit finden, weil da muss man ja nirgendwo für hinfahren. So. Ich muss ja quasi erst mal in ein Schwimmbad fahren und wieder zurückfahren. Aber joggen kann man ja vom Arbeitsplatz aus oder von zu Hause aus. Ich denke, dafür kann man auch, wenn man eine 50- oder 60-Stunden-Woche hat, sogar noch Zeit finden, wenn es einem das wert ist.
Ja, bestimmt. Also es ist, glaube ich, einfach immer ein bisschen ein gewisser Planungsaufwand, aber wie du sagst, wenn es einem das wert ist, dann kriegt man das schon auch unter. Du hattest ja vorhin mal angesprochen, dass du auch Verletzungen hattest, die dich mal eine Zeit lang vom Schwimmen abgehalten haben, zumindest phasenweise. Aber du hattest gesagt, die waren nicht vom Schwimmen, die Verletzungen, richtig? Also durchs Schwimmen bist du eigentlich immer gut durchgekommen, ohne irgendwelche Überlastungen oder...
Also ich bin auch mal mit jemandem zusammengestoßen und hatte eine blutige Nase.
Okay.
Ja, ich erinnere mich noch gut, das war in Hamburg. Und da ist jemand in mich reingeschwommen, der ist nämlich einfach auf die falsche Seite der Bahn geschwommen und ich war ganz in Gedanken und dachte, ach, vor mir ist niemand, ich kann Gas geben. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die schon vom Block gefallen sind, Fuß gebrochen und Gehirnerschütterung bekommen durchs Kopf aufeinander schwimmen. Mhm. Aber ja, da bin ich erstmal verschont geblieben, aber ich hatte zwei wirklich lange Bänderrisse, also einer, der sich fast bis über ein ganzes Jahr mich beeinträchtigt hat und heute noch die Schmerzen, also noch spüre.
Okay. Hast du dann auch das Schwimmen, also haben wir ja vorhin schon drüber geredet, mit dem Bänderriss, war das am Fußbänderriss oder?
Ja, beide Sprunggelenke auf beiden Seiten, also jeweils.
Okay.
Beide schon mal einmal komplett durch.
Wobei da ja wahrscheinlich dann Schwimmen doch auch wieder ganz dankbar war, oder? Also
ja, es ist nicht so geil, so einen Anker hinterher zu ziehen. Also ja. Das hält dich schon auf. Und irgendwann sind die Schulter dann auch so krass überlastet, weil du aus denen noch mehr Kraft schöpfen musst, dass du dich dann auch bremsen musst, ja.
Na, aber kannst natürlich eher ins Schwimmen einsteigen, als jetzt laufen oder so.
Denke ich auch, ja.
Sehr gut. Dann würde mich mal noch so ein bisschen deinen Coaching-Alltag interessieren. Coachst du alles von Kind bis ältere Menschen oder?
Ja, tatsächlich. Also wo ich noch nicht so drin bin, ist jetzt Babyschwimmen und Wassergewöhnung. Wobei doch ab Wassergewöhnungsalter fange ich eigentlich an, also so ab 3. Klassisch Schwimmen lernen, Seepferdchen, bis hin zu, ja, eigentlich gibt es keine Grenze. Ich hatte auch schon 75-Jährige, die noch mal kraulen lernen wollten. Aber was ich eigentlich so am liebsten mache, ist tatsächlich also ambitionierte Erwachsene, die ihren Kraulstil verbessern wollen. Das ist so eigentlich mein Steckenpferd. Aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne auch Kinder habe, die... Also jeder eigentlich ist willkommen, der auch aus eigener Initiative sich verbessern möchte.
Und wegen den Kindern nochmal kurz, weil du jetzt gesagt hast, dreijährige Wassergewöhnung, ist das so ein Alter, was du sinnvoll findest, um anzufangen? Also jetzt auch für Eltern, die überlegen, okay, mein Kind sollte schwimmen lernen, das ist wichtig. Wann fangen wir damit an?
Also ganz wichtig, das Kind sollte schwimmen können, wenn es in die Schule kommt. Das ist nicht die Aufgabe der Schule, dem Kind Schwimmen beizubringen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Fertig. Mhm. So. Ich würde allen Eltern raten, wenn es die Möglichkeit gibt, die Kinder zum Babyschwimmen zu bringen, weil jedes Kind hat dann ein ganz anderes Wassergefühl und ein ganz anderes Verständnis und weniger Angst, wenn es beim Babyschwimmen war. So. Es gibt, bei mir gab es das damals. In der Stadt Aschaffenburg gab es noch gar kein Babyschwimmen. Also hatte ich auch nicht. Ja, bin trotzdem zum Schwimmen gekommen. Aber dennoch, es ist einfach ein Vorteil. So, wenn es diese Option nicht gibt, würde ich, aus meiner Sicht, kann man bei Mädchen mit 3 Jahren, bei Jungs mit 4 Jahren beginnen, allerspätestens Wassergewöhnung zu machen, vielleicht sogar schon schwimmen zu lernen. Das ist möglich. Die sind koordinativ meistens und auch kognitiv meistens schon so weit, dass sie das hinbekommen, sich alleine über Wasser zu halten und meinetwegen auch eine kleine Strecke schon zu schwimmen. Und ich hatte sogar schon 3-Jährige, die es Seepferdchen geschafft haben. Achtung, Seepferdchen heißt nicht, ich kann schwimmen. Das heißt nicht, mein Kind kann schwimmen. Mein Kind kann erst schwimmen, wenn es das Bronzeabzeichen ist, wichtig. Wenn es 200 Meter schwimmen kann, nicht wenn es 25 Meter schwimmen kann. Aber dennoch können auch schon Dreijährige diese Leistung erbringen und das Seepferdchen ist auch schon eine Leistung. Also 25 Meter zu schwimmen ist auch schon eine Leistung. Und ja, so das war so das Früheste, was ich hatte. Jungs Früheste war, glaube ich, 4 Jahre. Und ich denke, so spätestens mit 5 sollten die Kinder in der Lage sein, schwimmen zu lernen, dann auch noch rechtzeitig, bevor sie eingeschult werden.
Ja, das ist super wichtig, glaube ich. Also wie du sagst, Schwimmen ist ja eine der wenigen Sportarten, die Leben retten kann, also akut Leben retten kann. Und deswegen sollten da, glaube ich, alle Fokus drauf haben, in dem Alter eben, dass die Kinder das lernen. Ob sie dann so betreiben wie du oder einfach gut schwimmen können und sicher, das ist ja auch einfach für Eltern ein gutes Gefühl, wenn man weiß, das Kind kann sich über Wasser
nennen. Ich gebe den Eltern noch einen Tipp mit, sehe ich immer wieder. Die gehen mit den Kindern ins Bad. Das ist schon mal super. So, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber auch da, also man kann nichts falsch machen. Es ist schlimmer, nicht ins Bad zu gehen, als nicht ins Bad zu gehen. Also viele Eltern kommen dann auch zu mir und sagen, ja, ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich kann selber nicht richtig gut schwimmen und dann gehen wir lieber nicht ins Schwimmbad. Das ist schon mal falsch. Geht ins Schwimmbad. So. Punkt Nummer 1. Auch wenn ihr nur im da bleibt, wo ihr stehen könnt, ihr kommt schon mal ein Gefühl fürs Wasser. Wenn ihr es dann ein bisschen besser noch machen wollt, gebt dem Kind keine Schwimmflügel. Bitte keine Schwimmflügel. Das ist wirklich eigentlich der einzige Fehler, den man machen kann. Denn also man hat so ein gewisses Gefühl für Sicherheit. Das ist eine falsche Sicherheit. Die Eltern sehe ich sehr häufig, Kind Schwimmflügel an, Eltern am Handy. Die Eltern sollen aber das Kind beaufsichtigen, wenn es im Wasser ist. Besser keine Schwimmflügel am Kind und das Kind auf einer Nudel. So, dann müssen die Eltern natürlich das Kind halten, klar, weil sonst von alleine bleibt es nicht auf der Nudel. Aber die Wasserlage ist für das Kind viel, viel besser, weil es liegt. Mit Schwimmflügeln steht das Kind im Wasser. Und stehen ist nicht schwimmen. Das heißt, wenn ich Kinder habe, die ein Jahr lang mit Schwimmflügeln im Wasser war, dann stehen die erstmal. Das ist ganz schwierig für mich, dann die Kinder erstmal zum Liegen zu bekommen. Die haben A, Angst vorm Liegen, B, haben sie gar kein Gefühl dafür zu liegen. Und Schwimmen ist halt im Wasser liegen und nicht im Wasser stehen. Und das ist das, was ich dann immer versuche, den Eltern noch mitzugeben. Keine Schwimmflügel. Dann geht lieber nur 1 Stunde statt 2 Stunden ins Wasser, dafür kein Handy mitnehmen und legt das Kind lieber auf eine Nudel drauf oder haltet es im Liegen. Es gibt noch andere Alternativen zu Schwimmflügeln. Wem jetzt noch eine Nudel vielleicht so gefährlich ist, weil das Kind da abrutschen könnte. Es gibt genug Hilfsmittel, die das Kind am Rücken nach oben ziehen. Also nicht an den Schultern, sondern am Rücken. Also schon eine viel bessere Wasserlage. Und was bei den Schwimmflügeln ja auch ist, die Arme sind total in der Bewegung eingeschränkt. Alles, was aber am Rücken ist, schränkt die Arme in der Bewegung nicht ein. Also bringt das Kind viel näher ans Schwimmen heran.
Ja, jetzt haben wir ja einige Fragen aus der Community bekommen. Und da waren tatsächlich ein paar spannende dabei und auch ein paar dabei, wo wir vorher schon mal so kurz angesprochen haben. Eine Frage zum Beispiel war, was tun, wenn ich Brustschwimmen liebe, aber Nackenschmerzen bekomme? Hast du da so einen Profi-Tipp?
Das hatten wir schon mal ein bisschen angerissen. Wenn du Brustschwimmen liebst, geh Brustschwimmen. Versuche aber bitte, also entweder aus Eigeninitiative oder wenn es nicht klappt, dann vielleicht mal 1 Stunde bei einem Trainer zu bezahlen. Das lohnt sich, die Atmung richtig zu machen. Also nicht den Kopf überstrecken die ganze Zeit, sondern die Atmung so zu machen, über Wasser einatmen, unter Wasser ausatmen. Denn dann ist der Körper in der fließenden Bewegung, der Nacken in der fließenden Bewegung und es ist schon mal deutlich entspannter für den Nacken. Wenn du das nicht schaffst, weil du hast vielleicht keinen Trainer und du kannst es dir auch selber nicht beibringen, es ist dir irgendwie zu kompliziert, du aber vielleicht als Kind schon mal schnorcheln warst und einen Schnorchel hast, dann schwimm meinetwegen auch mit Schnorchelbrust. Also ich nutze auch einen Schnorchel als Trainingsmittel, nicht beim Brustschwimmen, sondern eher beim Kraulen. Aber der Schnorchel gibt dir die Möglichkeit, auf dem Wasser liegen zu bleiben, ohne den Kopf quasi in diese schlimme Nackenstellung zu bringen, sondern der Kopf bleibt schön überstreckt liegen, also als Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann nutzt den Schnorchel und schwimm dann meinetwegen Brust.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für den Tipp. Das mit dem Schnorchel habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfters gesehen. Das scheint wohl jetzt immer mehr genutzt zu werden.
Ja, es gibt auch immer mehr da Initiativen und auch Firmen, die da entwickeln und das ist eigentlich eine coole Sache.
Wie find ich als Erwachsener den Einstieg wieder ins Schwimmen?
Also wenn man quasi schwimmen kann, sozusagen, Brust, sich über Wasser halten kann und aber jetzt mehr so das auf Ausdauerniveau betreiben will, dann würde ich mich entweder einem Verein anmelden oder mir andersweitig vielleicht auch in der Gruppe anschließen, also dass man da vielleicht auch eine Motivation hat oder auch gegenseitig sich vielleicht ein bisschen unterstützen kann oder auch in der Technik mal jemand drüber gucken kann.
Und eine der interessantesten Fragen, die wir bekommen haben, baut man durch Schwimmen tatsächlich Muskeln auf?
Ja, ich muss erst mal ganz kurz überlegen, was mit der Frage gemeint ist, weil ich denke ja erstmal, warum sollte man keine Muskulatur aufbauen? Aber ich denke, das kommt vielleicht daher, dass viele Menschen glauben, dass Schwimmen nur eine Ausdauersportart ist. Aber Schwimmen ist eigentlich, wenn man es richtig betreibt, eine Kraftausdauer-Sportart. Das heißt also, man baut definitiv auch Muskeln auf, wenn man es richtig macht. Also wenn man ein bisschen so Effort reinbringt und auch mal, ich sag mal, Intervalle schwimmt, Geschwindigkeitsspiele mit reinbringt, und dann baut man tatsächlich wirklich überall Muskeln auf, also weil ja eigentlich fast alle Muskeln benutzt werden. Also nicht nur Ausdauer, es ist auch, kann auch als Kraftausdauer gesehen werden.
Oh, vielen lieben Dank, dass du die Frage da so beantwortet hast.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss. Wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen und sind uns da einig, Schwimmen ist eine tolle Sportart und sollte auf jeden Fall mehr gefördert werden. Wenn du jetzt an das Gesundheitssystem denkst, welche Rolle sollte Schwimmen stärker spielen?
Ja, also ich denke, es muss in vielen Bereichen eine stärkere Rolle spielen, weil die Menschen in Deutschland werden immer dicker, die werden immer kränker. Man könnte viel mehr präventiv arbeiten, wäre Schwimmsport oder auch andere Sportarten, würden die von vornherein anders behandelt werden, hätten die einen anderen Stellenwert. Also es geht eigentlich im medialen Bereich los, dann geht's weiter, also ne, was bringen, geht's mit der Schulboote, gibt's hier überhaupt ein Schwimmbad oder eine Schwimmhalle in der Stadt? Ich glaube, da muss viel gemacht werden. Also ich kann es ein bisschen mit anderen Ländern vergleichen, in denen wirklich es auch mehr Optionen oder Möglichkeiten gibt, dass auch mehr gefördert wird. Ich finde, hier ist es immer noch so, wo spart man zuerst? Natürlich am Schwimmbad, ja, weil es kostet halt immens viel. Aber was erreicht man damit? Man erreicht ja damit nichts Gutes. Es hätte ja wäre ja viel besser für die Einwohner in der Stadt, hätten sie ein Schwimmbad. Klar, es ist für die Kommune, es ist ein Kostenfaktor, aber auf lange Sicht bin ich fitter, kann ich auch mehr leisten als Mensch. Ja? Kann ich auch wieder mehr zurückzahlen, kann ich auch mehr erarbeiten. Und ich finde, so sollte man das auch sehen, als auch eine Form des Investments eigentlich für eine Kommune beispielsweise. Ich weiß, es ist schwierig, gerade aktuell haben wir schwierige finanzielle Situationen, aber es gibt für so viele Dinge Geld, die es vielleicht gar nicht braucht. Und für andere Dinge, für die es Geld braucht, ist kein Geld da. Und da muss man, glaube ich, wirklich langsam mal nachdenken, ob man das vielleicht anders machen kann. Also das wäre auch echt ein Appell an die Politik, sich darum mehr zu kümmern.
Ja, super wichtig auch, dass du es jetzt angesprochen hast, nochmal mit der Prävention. Und wir es jetzt mehrfach davon hatten, dass Schwimmen nicht nur Ausdauer, sondern auch Kraftsport ist. Und es wird ja empfohlen, mindestens 150 Minuten die Woche Ausdauersport und noch zweimal die Woche Kraftsport. Wo man jetzt sagen könnte, okay, Schwimmen vereint es sogar. Also wenn man jetzt nicht alles einzeln machen kann und laufen und ins Fitnessstudio und so weiter, dann wäre ja Schwimmen eine super Alternative auch einfach für viele Menschen. Neben dem Punkt, dass es sehr gesund und sehr und wichtig ist, dass jeder gut schwimmen kann. Also ich denke auch, dieser Präventionsaspekt ist super wichtig, auch im Schwimmsport.
Ja, also Schwimmen ist jetzt auch kein Allheilmittel, ne? Es gibt auch andere Sportarten, die sind toll. Also manche Leute mögen Schwimmen einfach nicht, mögen vielleicht kein Wasser, sind vielleicht in anderen Sachen besser. Aber ich denke, ganz grundsätzlich sollte Sport und halt auch Schwimmsport einfach einen ganz anderen Stellenwert haben in unserer Gesellschaft.
Auf jeden Fall, ja.
Da schließe ich mich euch zwei an und sagt mal in dem Sinne, vielen lieben Dank, Jana, für deine Expertise, die du heute bei uns gezeigt hast, für deine Art und Weise, wie du die Leute auch draußen begeisterst für den Schwimmsport, und sag vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, und ja, dann wünschen wir dir heute noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Planschen.
Ja, ich habe auch meine Schwimmsachen dabei, also ich werde jetzt auch gleich ins Schwimmbad gehen.
Es war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.